Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu. Bevor es mit der Folge heute losgeht, haben Basti und ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wir haben einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Browser History und das Konzept finde ich super spannend. Quasi eine Zeitreise zurück in das Internet, ein Rückblick in diese eigene Browser History und dann werden einzelne Themen rausgepickt und ein Fokus drauf gelegt und da sind auch uns nicht unbekannte Menschen dabei, Basti.
Genau, und zwar der liebe Dennis Kogel, der ist einer der Moderatoren und das macht er zusammen mit seiner Co-Moderatorin Magdalena. Und genau, du hast es schon gesagt, es geht um Internetthemen und das der unterschiedlichsten Sorte und super spannend. Keine Ahnung, es geht zurück zum Harlem Shake beispielsweise oder der Drachenlord, der ja eine sehr berühmt-berüchtigte Person des Internets ist, wird beleuchtet. Aber es gibt natürlich auch, wie soll es anders sein, wenn es um Internetthemen geht, auch Videospielthemen.
Ja.
Und zum Beispiel haben die beiden auch schon über die GameStop-Aktie gesprochen, die ja explodiert ist. Durch das Reddit-Forum, die berühmten Game-Stonks.
Hoddle, hoddle, hoddle.
Oder aber auch World of Warcraft, weil da gab es ja mal einen Killer-Virus, der da seine Runden gezogen hat.
Supergeile Folge.
Und der gar nicht unähnlich der Corona-Folge, Corona-Folge, siehst du, hast mich durcheinander gemacht, der Corona-Geschichte war.
Die WoW-Folge würden wir euch besonders ans Herz legen. A, natürlich auch, weil sie was mit Gaming zu tun hat, aber auch ein Thema beleuchtet, was ich so gar nicht mitgekriegt hatte. Dieser Virus, der sich ausgebreitet hat in World of Warcraft. Super gut recherchiert und aufbereitet von Dennis und Magdalena, die, finde ich, auch eine super Chemie in diesem Podcast haben. Also es macht einfach Spaß, Browser History zu hören, weil man richtig merkt, da unterhalten sich zwei, die sich mögen, die sich auch gegenseitig interessieren, obwohl sie auch wirklich sehr grundverschieden sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man merkt, Dennis bringt da die Gaming-Expertise rein, was finde ich dem Podcast sehr gut zu Gesicht steht.
Gefällt absolut. Mir sehr gut. Ist ja auch ein guter Freund des Hauses, also hört mal rein, wenn ihr Dennis vermisst, weil er nicht mehr so oft hier zu Gast ist, dann hört mal rein, Browser History. Jeden Montag eine neue Folge, wird von Podimo produziert, könnt ihr aber überall hören, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, jeden Montag. Große Empfehlung, unbedingt reinhören hier von Herzen. Liebe Grüße und hört doch mal rein.
Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Brunch in der Insert Moin Episode 3582. Das muss man sich zwischendurch mal auf der Zunge zergehen lassen. Guten Morgen, Basti.
Guten Morgen, Michi. Ich finde, dieser Podcast hat einen Preis verdient. Irgendwie, irgendeine Auszeichnung muss es für die meisten Folgen eines Gaming-Podcasts überhaupt geben, finde ich, oder?
Ja, ist Manu nicht gerade beim Deutschen Computerspielpreis, um den entgegenzunehmen?
Ja, deshalb nur, deshalb ist er da, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ja, aber zu Recht, für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Sehr schön, ja genau, Manu lässt sich entschuldigen, der ist auf dem DCP, der ist auch inzwischen gewesen. Wir können ja ganz kurz einmal rüber gucken, wer da gewonnen hat, denn auch heute geht es wieder um Games, Croissants und Liebe und deutsche Computerspiele, die haben es ja nicht immer so ganz leicht und deswegen hat schon wieder gewonnen. Enshrouded von Keen Games. Die haben nur letztes Jahr schon gewonnen als bestes deutsches Computerspiel. Wieso kann man denn da zweimal gewinnen, weißt du das?
Letztes Jahr hat Everspace 2 gewonnen.
Nein. 24?
Doch.
Nein.
Doch, ich habe gerade hier nochmal auf der offiziellen deutscher Computerspielpreisseite geguckt.
Deutsches Spiel 2025.
Bevor wir hier nachher Enshrouded und Keen Games schlecht dastehen lassen. Das wollen wir nicht.
Deutscher Entwicklerpreis. Das ist das, was er gewonnen hat. Das ist doch was ganz anderes. Ja.
Ja, das ist tatsächlich, aber das war dieses Jahr.
Ja. Warum machen wir denn so viele Preisverleihungen? Das ist doch
eben gerade bist du noch voller Liebe für die deutsche Videospielszene. Naja, so viele Preise haben die jetzt aber nicht verdient, finde ich.
Ah, schön. Das lassen wir genauso drin, wie es ist, weil es ja so verwirrend ist, wie es war.
Sehr gut.
Das hat auch jeder verstanden.
Absolut.
Gut. So, dann gehen wir nochmal auf die Liste. Also, sehr gut, Enshrouded, gut gemacht, auch 2024 nicht gewonnen, vollkommen verdient, bestes deutsches Spiel 2025. Auf Platz 2 Lonely Mountain Snow Riders, hatten wir Ende letzten Jahres, glaube ich, drüber gesprochen, dieses schöne Snowboard-Spiel. Mhm. Und Thronefall von Grizzly Games.
Genau, auf die waren nominiert, aber die haben auch, glaube ich, beide jeweils noch Preise bekommen. Ne? Lonely Mountains, also Megagon Studios wurde als bestes Studio ausgezeichnet und Thronefall hat, glaube ich, Game Design gewonnen. Also beides auch noch gute, hohe Preise, aber wichtige Preise. Ja, so.
Genau. Haben sie schön ausklamüsert. Dann bestes Grafikdesign hat Harold Halibut sehr verdient gewonnen. Was ist hier noch? Beste Story, Vampire Therapist von Little Bad Games. Das sagt mir noch gar nichts, aber beste Story bin ich direkt irgendwie angefixt und will mir das, glaube ich, nochmal angucken.
Ja, war ich auch neugierig.
So ein Vampir-Therapeut, das klingt doch spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, Serious Game, Deine Stimme von Sebastian Grünwald und Reality Twist.
Das sah irgendwie auch interessant aus, weil das so mit Realfilmaufnahmen spielt. Und eine politische Message transportieren soll. Also da würde ich, glaube ich, auch mal reinspielen. Kenne ich aber auch nicht die Details.
Bestes internationales Spiel hat Split Fiction gewonnen, ist aber eigentlich irrelevant.
Aber da war ich trotzdem überrascht, weil auch Astrobot war nominiert. Ich hätte gedacht, Astrobot gewinnt.
Ich hätte auch Astrobot gegeben, auf jeden Fall. Oder halt Dragonstone. Lassen wir das. Und Spieler des Jahres ist Steinwallen geworden. Mensch, 2012 habe ich ihn entdeckt und wusste, dass er 13 Jahre später mal Spieler des Jahres wird.
Okay.
True Story. Ich habe es ihm damals gesagt.
Okay, sehr gut.
Also nicht mit dem Jahr, aber die Karriere habe ich auf jeden Fall vorhergesehen.
Du wirst in 13 Jahren.
Einst wirst du der Spieler Deutschlands sein.
Das wäre eine gute Vorhersage. Ja, Dominik Schott hat es leider nicht gewonnen. Also sind natürlich alle toll, die da nominiert waren. Aber bei Dom habe ich auch noch ein bisschen mitgefiebert. Aber ja, ich glaube, es hat da auch einen sehr guten Menschen getroffen.
Auf jeden Fall. Schöne Podcasts haben eure Ohren getroffen in der letzten Woche, nämlich einmal eine Retrospektive Reloaded, wieder so eine Spezialfolge vom guten Micha über die 90er und wunderbare Retrospektive, die ihr da hören könnt. Und du hast dich mit Manu über The Precinct ausgetauscht. Das habe ich auch angespielt und war dann dermaßen angemonotoniert, dass ich das euch überlassen habe, darüber zu reden. ich glaube, da war euer Cast sehr aufschlussreich. Also es ist nicht uninteressantes Spiel. Ich glaube, es hat seine Zielgruppe und die sollte sich auf jeden Fall euren Podcast anhören, um dann weiter entscheiden zu können, ob die Lebenszeit dort gut investiert ist.
Ich war auch die ganze Zeit neugierig, ob deine Meinung sich mit unserer deckt. Also scheinst du ja auch ein bisschen gelangweilt gewesen zu sein am Ende. Weil du hattest irgendwas erzählt von wegen, ich habe jetzt 10 Stunden gespielt, aber ich muss unbedingt noch ein bisschen mehr reinspielen. Und ich war mit 10 Stunden so, reicht jetzt auch.
Ja, ich habe dem Ganzen dann nochmal 2 Stunden gegeben und dachte dann aber auch also generell, der Simulationsfaktor ist halt nicht simulationig genug, dass mir die Monotonie gefällt. Wenn ich mit meinem Zug in Denture to Go fahre, ist das ja auch monoton auf eine Art. Aber es hat so unfassbar viel Atmosphäre und irgendwie auch so einen Zen-Mode, in den ich reinkomme, der mir bei The Precinct einfach, der nicht passiert ist, der ist nicht aufgetaucht, dieser Zen-Modus oder so. Sondern es hat sich alles so wie echt nervige Arbeit vieles angefühlt. Aber es hat auch coole Sachen, weil man halt Dinge tut, die man so in einem Videospiel halt noch nie gemacht hat. Jedenfalls ging es mir so. Ich habe so einen Simulator noch nicht gespielt. Aber da es ja auch in Richtung irgendwie GTA-like gehen sollte, da sind sie, glaube ich, irgendwie beim Mittelweg, den sie treffen wollten, mal falsch abgewogen. So würde ich es beschreiben.
Ja, ich finde, das ist ein gutes, kleines Fazit. Für weitere Details hört in den Podcast rein.
Eben. Die gibt es zu hören, wenn ihr uns unterstützt bei steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin. Ab einem 5-Euro-Schein seid ihr dabei. Den müsst ihr auch gar nicht bar bei euch haben. Den könnt ihr einfach ganz automatisch vom Bankkonto oder Apple Pay oder was weiß ich wie automatisch überweisen lassen. Damit unterstützt ihr unabhängigen Spielejournalismus wie diesen hier. Und sehr, sehr krasse, interessante Meinungen zu Spielen, wie zum Beispiel Bionic Bay, was Basti gespielt hat. Was ist Bionic Bay?
Das ist richtig. Bionic Bay, das ist mir vor allen Dingen im ersten Moment optisch aufgefallen, weil es so eine sehr, ja, es scheint so schon sehr klar von Spielen wie zum Beispiel Limbo oder Inside inspiriert zu sein. Es ist also ein linearer, ja, ich möchte nicht sagen Story-Plattformer, weil Story ist da sehr, sehr dezent. Aber es ist ein linearer Plattformer, der so ein bisschen, ja, auch nicht Scherenschnitt-Optik hat, sondern so ein bisschen Schattentheater. Man hat vorne immer die Front, wo sozusagen der Charakter herumläuft, und die fällt oft in den Schatten und dadurch hebt sich dann der Hintergrund ab. Also es ist so eine Optik, mit der eben auch Limbo und Inside ja viel spielen. Und da war ich neugierig und habe da mal reingespielt. Das ist relativ günstig für 20 Euro zu haben für PlayStation 5 und für PC. Und ich habe auf der PlayStation gespielt. Es mag kaum überraschen. Das Besondere daran ist, es hat zwar diese Optik, und ich habe auch schon gesagt, ne, Story-Elemente sehr dezent nur gestreut, aber was es ganz anders macht als Limbo und Inside ist, dass es mehr auf Geschick setzt. Also es ist ein Präzisionsplattformer mit noch so ein bisschen Physikspielereien und natürlich ganz vielen Rätseln, also ähnlich wie auch eben bei Limbo und Inside. Und ja, da ist man erstmal ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil du kommst da in diese Welt, es fängt an, du hast einen ganz kurzen Opener, wo man ein Labor sieht und ganz viele Leute, die an so einer Art, ja, steinernem Herz herumarbeiten, irgendwas schleifen, und dann blitzt es einmal und plötzlich wird man in diese andere Welt geschleudert, und das ist auch alles, was man weiß am Anfang. Also Geschichte ist da erstmal
Half-Life-esque.
Genau, Geschichte ist da aber wesentlich, wesentlich dezenter. Es ist wirklich nur dieser eine schnelle Einstieg und du findest dich dann wieder in einer sehr sonderbaren, ja, andersartigen Welt, die mal organisch so Alien-Raumschiff-artig aussieht. Du hast aber stellenweise auch so industrielle Abläufe, dass es aussieht wie so eine Fabrik, wo irgendwelche Laufbänder sind und Dinge gestampft werden. Oder du hast auch Bäume, also rein optisch total faszinierend und sieht richtig, richtig schick aus, wie ich finde. Und es erzeugt da auch eine richtig tolle Atmosphäre. Also das stimmt auf jeden Fall schon mal, wenn man sich die Vorlagen anschaut, das fangen die da richtig toll ein. Das liegt auch an diesem brummenden, aber sehr dezenten Soundtrack, der im Hintergrund ist, der ab und an mal aufspielt, aber meistens sehr dezent im Hintergrund, einfach für diese Atmosphäre sorgt. Und das kommt gut zusammen. Es ist nur witzig, weil du dann relativ schnell deine ersten Fähigkeiten bekommst. Also im Verlauf des Spiels bekommst du immer neue Fähigkeiten, beziehungsweise die wechseln auch mal durch. Und das Erste, was du erhältst, ist, diese Fähigkeit nennt sich Elastizität. Das bedeutet, dass wenn du auch
Gomu Gomu no!
Okay, die Referenz kenne ich nicht. Welcher Anime ist das?
One Piece.
Ah, okay. Hätte man,
das
hätte man
ist doch so ein Elasto-Pirat.
Genau, hier funktioniert es aber anders. Du kannst nicht deine Arme lang machen oder so, sondern du überlebst auf jeden Fall gefährliche Stürze. Nicht jeden Sturz, es gibt gewisse Höhen, wo du dann auch Game Over gehst sozusagen, aber du kannst auf jeden Fall krasse Stürze überleben, aber du kannst auch wahnsinnig weit springen, und das ist wie so eine Ragdoll-Physik, die dann quasi aktiviert wird. Was dann gleich schon auch für so einen Lacher sorgt. Man merkt irgendwie, dass da auch so ein gewisser Slapstick-Charakter reinkommt, was ich bei der Optik erstmal nicht erwartet hatte. Also es ist so ein bisschen Situationskomik, dass du dann, da gibt's auch ganz oft so Momente, wo du dann einfach nur quasi so einen kleinen Absturz hast sozusagen. Du wirst einmal von irgendwas umgebämst und dann fällst du einfach für gefühlt 20 Sekunden irgendwo runter und stößt überall gegen und plötzlich landest du auf dem Kopf und deine Beine stehen nach oben und dann kannst du aber aufstehen und weitermachen, weil du eben diese Fähigkeit hast. Und ich glaube, so das Allerwichtigste an Fähigkeit ist, dass du tauschen kannst. Das bedeutet, wenn, keine Ahnung, irgendwo eine Kiste rumsteht, du dotzt die einmal an und dann gehst du woanders hin und dann kannst du über den Schultertastendruck mit dieser Kiste deine Position tauschen. Also dann kommt die Kiste dahin, wo du jetzt gerade stehst. Und das braucht man für ganz, ganz viele Rätsel. Sei es nur, um, dass du dir quasi einen Vorsprung baust, damit du auf eine höhere Plattform zum Beispiel kommst, oder dass du irgendwelche Mechanismen damit zustellen musst. Also keine Ahnung, da ist irgendwie so ein Getrieberädchen und du musst eine Kiste da rein teleportieren, damit das Getrieberädchen feststeht und du an diesem Getrieberad hochklettern kannst. Mhm. Und solche Sachen passieren da immer wieder. Da kommen aber mit der Zeit immer mehr Spielereien rein. Was so die Fähigkeiten angeht. Nachher gibt's noch Schwerkraftspielereien. Es gibt aber auch eine Zeitverlangsamungsfähigkeit oder auch einfach, dass du einen wahnsinnig starken Schlag hast und dadurch Kisten herumschießen kannst. Und man merkt auch sehr schnell, dass das tatsächlich sehr, sehr fordernd sein kann. Also ich glaube, so die ersten drei Level sind noch sehr entspannt, um reinzukommen. Und dann merkt man, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht und man auch einfach durchaus oft stirbt, was aber zum Großteil kein Problem ist, weil die Rücksetzpunkte super fair sind. Also du wirst sogar dazu angehalten, einfach zu probieren, dann merkst du, okay, da komme ich nicht weiter oder keine Ahnung, da ist irgendwas Explosives, ich sterbe, und dann bist du aber direkt wieder an dem Punkt, wo du gerade das Zeitliche gesegnet hast. Das wird nachher hinten raus, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt so bei den letzten Abschnitten, es wird nachher hinten raus tatsächlich ein bisschen schlechter. Also da gab es jetzt so ein, zwei Checkpoints, wo ich mir dachte, boah, ja, ich will jetzt diesen einen Abschnitt nicht noch dreimal machen, weil der irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sekunden lang dauert. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ob sie da danach ja nicht genug geplaytestet haben oder so. Aber sonst macht es auf jeden Fall Spaß. Man muss auch dazu sagen, man kann das Spiel sehr gut lesen eigentlich. Also viele der Hindernisse und so, die versteht man und das, was das Spiel möchte. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo etwas Neues eingeführt wird und du in dem Moment einfach noch nicht wissen kannst, wie komme ich da durch. Also das Spiel ist ein bisschen auf Trial and Error ausgelegt. Sprich, wenn man darauf keine Lust hat, dann ist Bionic Bay eventuell nichts für einen. Ich habe auch gemerkt für mich selber, dass es so ein Spiel ist, das ich am liebsten so mit ein bisschen Abstand in kurzen Zügen spiele. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich irgendwie wirklich 10 Stunden am Stück nur Bionic Bay spielen möchte. Dafür, finde ich, ist es nicht ganz ausgelegt. Aber wenn man reinkommt, entwickelt das auch einen schönen Flow. Also ich finde, diese Bewegungen des Hauptcharakters, die sind so ein bisschen floaty. Also wenn du springst, bist du wahnsinnig lange in der Luft. Und das braucht ein bisschen Eingewöhnung. Ich war da erst ein bisschen irritiert, aber man versteht schnell, warum das so ist, weil du hast, wie gesagt, diese sehr präzisen Sprungpassagen auch stellenweise, wo du so auf ganz kleine Mini-Plattformen irgendwie treffen musst. Und das geht dadurch aber ziemlich gut. Also man merkt einfach, dass die Steuerung darauf ausgelegt ist. Du hast auch so eine Rolltaste und wenn du aus der Rolltaste wiederum einen Sprung startest, dann machst du so einen ganz weiten Satz nach vorne und das fühlt sich richtig gut an. Also diese Sprungmechaniken sind denen
so
sehr gut
gelungen. So Prince of Persia mäßig, dass wenn man mit Anlauf den langen Sprung macht oder auch Another World hatte, glaube ich, auch so einen langen Sprung.
Stimmt.
Sehr präzise Sachen.
Wo du sagst, ich hatte nämlich auch gehört, dass abgesehen von Limbo und Inside, was ich jetzt glaube ich schon zum 10. Mal erwähne, auch diese alten Plattformer so ein bisschen Inspirationsquelle für Bionic Bay waren.
Sieht man also gerade Another World, wenn dann so die Felsen von oben herabstürzen und das konnte man dann erst nicht voraussehen. Another World war ja so ein Hindernis-Adventure, sag ich mal, was man auswendig lernen musste, um es dann irgendwann mal in einem Rutsch durchzuspielen. Das ist eigentlich gar nicht so lang. Ich glaube, das kann man in unter einer Stunde durchspielen. Aber man muss halt immer wissen, was man machen musste. Also wann man mal ein Schutzschild machen musste oder was austauschen musste, wann irgendwie der nächste sofort tot kommen kann.
Ja.
War sehr atmosphärisch, aber auch super frustig natürlich. Damals habe ich gehasst und geliebt. Ja, Bionic Bay erinnert mich gleichzeitig noch an ein Spiel, das habe ich vor 15 Jahren gespielt. Das hieß N+. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ja, N+,
da spielt man dieses Strichmännchen und macht sehr, sehr ähnliche Sprungpassagen und Sprungrätsel, um halt zum Ziel zu kommen. Es gab dann später noch eine Erweiterung davon, die hieß N++. Die konnte man dann auch mit mehreren gleichzeitig im Level spielen. Immer noch ein sehr, sehr schönes, kleines Geschicklichkeitsknobel-Jump'n'Run.
Wie gesagt, habe ich nie weit gespielt, aber ja, stimmt. Ich sehe die Ähnlichkeiten. Also auf jeden Fall kann ich sagen, wer so Plattformer, Precision-Plattformer und auch Puzzle-Plattformer mag, der kann da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut reinschauen. Was ich beispielsweise auch mochte, dass sich das Spiel nicht aufhält mit sowas wie Collectibles oder so. Grundsätzlich etwas, was ich jetzt auch nicht komplett verteufel, gerade bei so Plattformern, finde ich, passen die oft rein. Aber hier ist dadurch, dass das fehlt, einfach mehr Platz für diese Atmosphäre, fürs Durchlaufen, diese Architektur dieser Spielwelt, die einfach so faszinierend ist, dass man auch eigentlich immer wieder denkt, ach komm, ich will jetzt noch zum nächsten Level kommen und schauen, wie es da jetzt aussieht. Und da finde ich das ganz gut, dass da sich nicht aufgehalten wird mit irgendwelchen Dingen, die man noch nebenbei einsammeln kann. Und noch ein letzter Punkt zur Geschichte. Ich meinte schon, so sonderlich viel wird nicht erzählt. Gut, klar, bei Limbo beispielsweise ja auch nicht. Das passiert ja viel über die Optik und das, was man da sieht. Ein bisschen was erfährt man nachher. Es gibt nachher so Schriftstücke, die man von den anderen Forschern aus diesem Labor, aus dem man ja am Anfang in diese Alien-Welt teleportiert wird. Da trifft man eben auf andere Forscher, die aber eben gestorben sind. Und die haben da Nachrichten hinterlassen, wo ich mich am Anfang auch fragte, hey, warte mal, du hängst da jetzt tot, aber du hast noch, während du da hängst, eine letzte Nachricht geschrieben. Wie funktioniert denn das? Aber es wird sogar erklärt, was ich ganz gut fand. Wie es dazu kommt, zu diesen Nachrichten. Man erfährt da halt so ein bisschen was und das, finde ich, rundet es nachher trotzdem noch ab. Auch wenn ich sagen würde, das spielst du jetzt nicht wegen der Geschichte, aber so die Atmosphäre und das, was man da irgendwie erlebt, das wird so ein bisschen gerahmt und eingeordnet. Das fand ich ganz nett. Und vielleicht noch als allerletzte Anmerkung, es gibt auch einen Online-Modus. Man kann das Spiel auch online spielen.
Okay.
das setzt sich so ein bisschen auf diesen Aspekt, dass es eben auch sich gut als Speedrun-Spiel eignet. Wenn du nachher die Level kennst und die Hindernisse verstanden hast, dann kannst du tatsächlich sehr schön in so einem Flow durch so ein Level kommen. Und in diesem Online-Part des Spiels werden so kleine Geschicklichkeitspassagen aus den einzelnen Levels herausgenommen. Und da kann man dann gegen andere antreten in so Speedrun-Challenges. Und die sieht man auch als so Schemen sozusagen mit herumlaufen, wenn man diese Level versucht. Ist ganz nett, jetzt nichts, was mich lange beschäftigt hätte, aber ist auf jeden Fall eine gute Dreingabe, um nachher vielleicht noch ein bisschen Spielzeit rauszuquetschen, wenn man dann immer noch Bock hat auf Bionic Bay.
Wie ist denn die Musik? Weil das scheint ja schon ein sehr atmosphärisches Spiel zu sein. Limbo und so habe ich jetzt nicht unbedingt wegen des Soundtracks in Erinnerung, aber zumindest Soundeffekte, Atmosphäre und dann halt zum richtigen Moment die richtigen Instrumente benutzt. Dafür auf jeden Fall. Wie ist es bei...
Genau, ist sehr, sehr ähnlich. Also mir würde jetzt auch, glaube ich, Bionic Bay nicht wegen der Musik in Erinnerung bleiben. Sie unterstreicht halt eher das Spielgeschehen. Sehr so dröhnender Elektronika. Ja, so ein bisschen, was man halt erwarten würde bei so Alien-Welten. Mhm. Spielt aber nur ganz selten mal auf. Ich glaube, was präsenter ist, sind so die Soundeffekte. Weil, ich habe ja auch schon gesagt, ne, es kommen ganz oft so industrielle Geschichten, irgendwelche Laufbänder, keine Ahnung, irgendwelche Maschinen, die da arbeiten. Und die hörst du sehr präsent. Da wird dann immer, weiß ich nicht, ist das Brummen der Maschine oder irgendwelche Rädchen, die sich drehen, die machen. Das ist quasi das Präsentere an dem ganzen Sounddesign von Bionic Bay.
Naja, interessant.
Aber ja, interessant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Lust hat auf herausfordernde Plattformer, der wird da seinen Spaß haben.
Mhm. Ja, ich habe mal wieder Züge mitgebracht und ich glaube, ich drehe meine Themen um. Hier im Dokument steht, dass ich erst später über Densha de Go rede, aber ich fange damit mal an, weil das war eigentlich auch zeitlich davor. Ich bin bei Densha de Go, der japanischen Zugsimulationsreihe, die seit 97 dort Menschen erfreut, die ja auf ganz exklusive Controller setzt, damit sie besonders viel Spaß macht. Also so ein Zugcontroller, wo man die Bremse separat steuert von dem Gas, dem Powerlevel für die Züge. Bin ich noch tiefer eingetaucht und habe mir jetzt diese separaten Controller gekauft. Einmal für die PlayStation 1 und auch für die PlayStation 2. Weil nur so mit Original-Hardware kann man dann auch späteren Teile spielen, die da erschienen sind, nämlich Professional, Densha de Go Professional und Professional 2. Und nach immer weiter im Hintergrund laufenden Rabbit Hole von mir bin ich zu dem Schluss gekommen. Ihr kriegt also jetzt die gefilterte Information raus. Die besten Densha de Go Spiele sind tatsächlich die Professional-Teile. Nicht, weil sie für Profis sind oder so, sondern das sind eigentlich die gleichen Spiele wie das Densha de Go 1 und 2 oder auch 3. Nur dann halt noch zusätzlich verfeinert und alle Strecken zusammengenommen in ein Programm. Das heißt, du kriegst eigentlich die alten Teile auch. Minus die Unfairness oder die blöden Situationen, die kommen, weil das waren halt Arcade-Automaten. Die sollten ja deine Münzen schlucken und alles. Und Densha de Go Professional ist aber dann wirklich so diese Simulation dahinter, dass es wirklich realistisch ist und du halt nicht vor irgendwie unlösbare Aufgaben gesetzt wirst. Das ist dann ein bisschen komisch, denn das klingt ja so, oh, Densha de Go Professional? Nee, da fange ich auf keinen Fall mit an, das ist ja Professional. Ne? Aber es ist genau andersrum. Professional sind eigentlich deswegen die einfacheren Spiele im Vergleich zu den normalen Densha de Go Mainline Titles. Mhm. Und so habe ich jetzt viel Zeit mit den Professionals verbracht. An der Originalhardware, an meiner PlayStation 1, die übrigens nur noch im Vertikalmodus funktioniert. Das heißt, wenn ich sie auf die Seite stelle.
Dafür ist sie nicht ausgelegt.
Sie steht ja auch so leicht schief daran. Ich habe jetzt übrigens aber rausbekommen, woran das liegt, warum diese PlayStation 1-Konsolen auf die Seite gelegt werden wollen. Also so hochkant stehen wollen. Es liegt daran, dass die intern mit dem Power Supply, da ist ja die, wie heißt das auf Deutsch? Strom der
Stromversorgung, Stromkabel.
Genau, die Power Unit halt. Der Stromadapter, der ist ja in der Konsole drin. Und Netzteil. Der ist zu nah an dem Laser drin. Genau, Netzteil ist das richtige Wort. Das Netzteil ist direkt in der Konsole verbaut und ist zu nah an dem Laser und dem ganzen Laufwerk gedönst. Und wenn du die halt liegen lässt, dann ist es so, dass das Gewicht so ein bisschen dagegen arbeitet. Und wenn du die dann auf die Seite legst, dann drückt nicht mehr das Power Supply auf das Laufwerk, sondern umgekehrt. Dann liegt das Power Supply halt ganz unten und das Laufwerk kann wieder freier drehen. Hm. Und dadurch kommt das zustande, dass die Spiele oder der Laser dann wieder ein bisschen besser funktioniert. Und Sol,
ich vorher noch nie gehört habe, aber okay, gut zu wissen. Wenn meine PlayStation 1, die ich nicht mehr habe, dieses Problem hat, weiß ich, was ich jetzt machen soll.
Ja, vielleicht könnt ihr da draußen ja noch die ein oder andere PlayStation wiederbeleben, wenn ihr das jetzt ausprobiert habt. Aber ich erinnere mich, das haben Leute auch schon früher gemacht. Das habe ich das erste Mal gesehen bei meinem Bruder 1999, als er Tekken 3 mit einem Freund gespielt hat. Also, auf einmal kam ich hoch in das gleiche Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze. Und da, wo ich jetzt gerade sitze, war auch die PlayStation aufgebaut und die war auf einmal hochkant. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso steht denn die PlayStation hochkant? Ja, die liest die Spiele nur noch so. Okay.
Ob Sony deshalb die nächsten Konsolen dann auch alle sowohl hochkant als auch längs hinlegbar designt hat?
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Zusätzlich dazu muss man ja sagen, dass die PlayStation 2 abseits von dem Fat-Model, da war auch das der Stromadapter wieder drin, haben sie bei der Slim das ja auch rausgenommen. Da ist es dann wieder extern. Und das Netzteil für die PS2 Slim ist das begehrteste Netzteil der ganzen Retro-Szene. Das kannst du nämlich so umbauen, da gibt es geile Anleitungen im Internet, wo du dir dann so Kabelpeitschen machen kannst, um halt jede Retro-Konsole mit diesem einen Netzteil zu betreiben. Du musst, hast du so einen kleinen Soldering-Job, wo du das dann halt ranmachst und dann hast du so eine Kabelpeitsche und das passt dann in dein Super Nintendo, in dein Sega Genesis, in das Neo Geo oder halt auch in die PlayStation 2. Das ist so ein absolutes, geiles Universalnetzteil, das Netzteil für die PlayStation 2 Slim. Habe ich aber persönlich noch nicht gemacht. Naja, wie kam ich denn da jetzt auf? Genau, ich habe mir diese Controller gekauft. Ja. Und ich finde das ja schon wild, dass Sony war da ganz gemein. Die haben nämlich, obwohl du in den späteren PlayStation 2 Teilen eigentlich nicht so viel mehr machst, immer noch mit Power und mit der Bremse, kannst du die nicht mit dem Controller für die PlayStation 1 steuern. Die wollten also auch neue Hardware verkaufen und dann haben sie halt den Type 2 gemacht und den musste ich mir jetzt auch noch besorgen. Jetzt habe ich hier vier Densha the Go-Controller rumliegen, nur um diese ganzen Spiele spielen zu können. Aber das Schöne ist, was ich nicht wusste, ist, der Type 2 für die PS2 hat auch einen Rumble-Motor drin. Das heißt, wenn ich jetzt über die Gleise fahre, dann rumbelt dieser Zug-Controller auf meinem Schoß.
Nicht
auch nochmal eine nette, immersive kleine Zusatzgeschichte. So, dann war ich jetzt also,
ja? Eine Frage stellen.
Also ich möchte jetzt, dass du immer alle Fragen sofort stellst und mich immer unterbrichst.
Ja, ja, nee, hätte ja auch sein können, dass du gerade noch was Wichtiges erzählen wolltest. Warum spielt man denn ein PlayStation 1, also eine PlayStation 1 Zugsimulation? Gibt's da, also ist die so gut, dass die besser ist als aktuelle Zugsimulation? Ich bin da gar nicht drin
in diesem Feld. Hat sich da nicht viel entwickelt. Also ja, das Densha the Go Professional ist genauso gut wie das Professional 2 oder halt ein aktuelles für die PS4. Du machst dann eigentlich irgendwie andere Sachen. Die sind immer ähnlich, immer gleich.
Immer aber optisch dem, ja dann zumindest ja, sich genau, weiterentwickelt, was ja bei so einer Simulation auch nicht unwichtig ist.
Es ist ein Immersionsfaktor, den man entweder tolerieren kann oder nicht. Und das ist ja oft die Frage, wenn man dann halt zu dem Zeitpunkt gelebt hat, genauso wie diese Atari-Games, da habe ich halt zum Beispiel nicht gelebt, die ja dann oft so auf Vektorgrafik noch basieren. Das kann ich weniger gut tolerieren, als dann alles ab, sagen wir 1986. Die Grafik ist für mich alles okay, alles super. Wenn die geil gemacht ist, atmosphärisch gemacht ist, reicht das für mich aus. Aber wenn man halt jetzt geboren ist oder vor 10 Jahren und das dann anguckt, dann glaube ich, funktioniert auch vieles von damals schon nicht mehr, was für uns wieder okay ist. Während, was weiß ich, für meinen Bruder, der zum Beispiel wieder älter ist, noch mal ein bisschen, ist wieder ein bisschen ältere Grafik noch okay. Und das Besondere hier ist ja wirklich dieser Immersionsfaktor, den du hast, einfach durch die Strecken. Und es gibt halt in Densha the Go Professional 1 andere Strecken und andere Ländereien in Japan, die du nur da befahren kannst. Die sind dann in späteren Teilen nicht. Und ich spiele halt das ganz alte, weil da sind Strecken drin, die finde ich da einfach am geilsten. Und das Professional 2 hat wieder ganz andere Ortschaften und Ländereien, die ich da durchfahren kann. Und das macht das Ganze halt sehr abwechslungsreich. Und wenn ich eins nicht mag, ist die gleiche Strecke halt immer und immer wieder zu fahren. Deswegen muss ich sagen, ist eigentlich das eins der schwächsten Teile auf lange Sicht. Das aktuelle Densha the Go, was halt grafisch absolut mega geil ist, Tokio fast realitätsnah nachbildet, aber du fährst halt immer nur die Yamanote Line. Die Yamanote Line ist geil, das ist die große Ringbahn in Tokio. Ohne Frage, ist vielleicht sogar die geilste Strecke. Aber wenn du sie immer fährst und nur die fahren darfst, geht sie dir halt irgendwann ganz schön auf den Keks. Und da finde ich das diese Herangehensweise eigentlich viel geiler, zu sagen, nee, wir nehmen halt immer irgendwelche Landschaftsstrecken auch, die durch Tunneln gehen oder über Seen und Flüsse und Brücken und so, das finde ich viel, viel schöner. Und deswegen haben diese alten Denscher der Gutteile für mich einen ganz besonderen Reiz und finde ich eigentlich viel, viel toller. Ja, so, gut. Das habe ich gemacht und dann habe ich aber gesagt, was gibt es denn noch für Zugsimulationen? Ich will mal so richtig tief gehen. Was ist denn die beste und genaueste und realitätsgetreueste Simulation für Züge aktuell, die es gibt? Und dann bin ich durch die Community und durch das Internet auf Derail Valley aufmerksam geworden. Derail Valley gibt es seit 2016 in den Köpfen eines serbischen Entwicklerteams. Alt Future heißen die. Und die haben sich da, wurde ja auch Virtual Reality langsam gehypt und kam, wurde so zum Thema. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, wir machen die geilste Zugsimulation ever und mit VR-Support. Dieser VR-Support geht auch bis heute. Und das startete dann in so einer Optik, die ein bisschen erinnert an den Job-Simulator oder diesen Koch-Simulator, wenn du dich daran noch erinnerst, die zu VR-Zeiten zu Beginn so begehrt waren, wo man immer Toasts irgendwo reingestellt hat oder eine Mikrowelle aufgemacht und so. So hat das auch begonnen. Du warst halt im Zug und hast da dann an diesen Buttons rumgestellt und das war schon geil, aber es war halt noch kein komplettes Spiel. Deswegen haben sie Early Access gemacht und sie sind jetzt 8 Jahre später halt immer noch im Early Access. Aber das Spiel ist inzwischen halt ein ganz anderes. Du hast jetzt eine Open World, die wirklich riesig ist und ein großes Industriegebiet umfasst. Du hast eine Steuerung, die ist Ego-Shooter-mäßig, sage ich mal, also First-Person-Sicht und du hast vollkommene Freiheit. Kannst mit dem Controller laufen, du kannst natürlich auch Non-VR spielen. Ich spiele es auch auf 21:9 auf meinem OLED mit Maus und Tastatur. Rennst da rum und bist halt alleine und du bist dein eigenes Zugunternehmen. Alles ist offen und dir möglich. Was macht man also als erstes? Man geht in seine Station, wo man zu Hause ist. Da liegt auch ein Bett, wenn man die Zeit voranschreiten lassen will. Und alles ist halt realitätsgetreu 1:1, was man machen müsste. Du bekommst einen Job, da steht drin, was du einsammeln musst, was du wohin bringen musst. Du kannst aber auch andere Jobs nehmen und der ganze Progress ist nur Lizenzen sammeln. Das heißt, du darfst am Anfang halt nicht alles machen. Du hast am Anfang die langsamste Lokomotive und darfst nur so Pack Lokomotiven beladen und vielleicht umherschubsen. Und musst dir halt mit so Anfängerjobs Geld verdienen, um dann neue Lizenzen zu bekommen, um zum Beispiel Hazardous Material umherschiffen zu können oder eine schnellere Bahn zu nehmen oder mehr Kilo umherfahren zu können. Klingt alles unspannend, ist aber wahnsinnig motivierend, gut gemacht in einem Kampagnenstil, weil man natürlich nicht direkt überfordert wird, sondern am Anfang nur ein paar Sachen wirklich machen kann und dann rangeführt wird durch auch ein sehr, sehr gutes Tutorial. Du kannst an den Zügen alles selber anbringen, hast so eine Toolbox, die du mit dir rumschleppst, kannst du den Schraubendreher rausnehmen und ein Loch zum Beispiel einfach reinbohren in deine Lokomotive und dann ein Schild anbringen, wenn du willst. Ist also auch hoch moddbar. Und in Derail Valley, zum Simulationsfaktor vielleicht nochmal erklären, du musst halt wirklich hingehen, jede einzelne Lokomotive an die andere verbinden, indem du dieses Kabel für den Luftdruck zum Beispiel verbindest. Du hast eine Physiksimulation, die wirklich das Momentum mitnimmt. Du musst die Handbremse überall anstellen oder wieder lösen und alles halt mit der Hand machen. Händisch. Und es gibt noch keinen Multiplayer, ist für ganz weit in der Zukunft auch noch geplant. Das ist für viele bei Zugsimulationen ja auch sehr wichtig. Aber das spielst du jetzt halt ganz allein. Und du bist dein Zugunternehmen und hast eine wunderschöne Optik, die mit Zeitsimulation und Wettersimulation dir jede Menge Aufgaben gibt und dich vor Herausforderungen stellt, dass halt schnell dein erster Zug auch mal entgleist. Und deswegen heißt es auch Derail Valley. Und dann ist in einer wahnsinnig geilen Physiksimulation fliegt dann ein Zug, entgleist da erstmal und fliegt dann von der Brücke oder so und explodiert dann irgendwo unten im Tal und du spawnst dann wieder bei dir zu Hause, tust so, als wäre das nie passiert und musst eine Versicherungssumme bezahlen, die allerdings mit je mehr Lizenzen du hast, desto höher wird auch diese Versicherungssumme. Also du bist dann nicht direkt bankrott, nur weil du deinen ganzen Kram da geschrottet hast, sondern kannst halt immer wieder weiterspielen. Warum ist das jetzt die beste Zugsimulation? Es ist halt geil, wie alles, was in Denscher to Go zum Beispiel auch drin ist, du musst dich an die Geschwindigkeit halten und alles bewegt sich so, wie es das sich in der echten Welt auch tun würde, ist hier halt auch drin. Und es ist sehr, sehr weitläufig. Es ist wirklich schön da durch diese, so ein bisschen Alpenpanorama, so ein Mix aus Alpen und vielleicht der mittlere Westen in Amerika. So sieht das aus. Das ist eine vollkommen fiktive Welt. Mhm. Und sie wollen auch noch andere schaffen, aber du hast mit der einen schon so viel zu tun. Allein in den Hafen zu fahren, einfach mal und zu erkunden, damit kannst du schon 6 Stunden und so füllen in diesem Spiel. Ja, also es ist wirklich weitläufig und richtig, richtig schön. Und du musst die Signale selber setzen. Dafür hast du so eine kleine Signalpistole, um dann zu sagen, ich will jetzt hier nach links oder rechts fahren. Das heißt, du bist in deiner Lokomotive, zielst dann auf die Schilder, wo es nach links oder rechts geht und kannst sie dann damit umschalten. Es gibt einen Hyper-Realistic-Mode, wo man dann auch nicht sich portieren kann oder so. Aber es gibt auch einen Standard-Modus, der, glaube ich, für jeden da draußen, der Züge faszinierend findet, was anfangen kann und der sehr videospielig dann auch ist. Mhm. Ich will das einfach empfehlen, weil das Projekt, glaube ich, weil es damals hat es ein bisschen Aufmerksamkeit gehabt, aber die machen halt so extrem viel an dem Spiel. Und eigentlich kennt das halt keiner mehr heutzutage oder spielt kaum noch einer, nur noch die absolute Hardcore der Hardcore-Fraktion. Und das Spiel ist, glaube ich, für viele aber interessant. Es ist ein wirklich toller Sandkasten, so ein bisschen Garry's Mod-mäßig, wer auch das mal auf dem PC viel gemacht hat. Es ist ein riesiger Sandkasten, ein riesiger Spielkasten, den ich extrem empfehlen kann. Derail Valley entwickelt sich immer noch krass weiter, monatlich oder alle 3 Monate spätestens gibt es da ein großes Update und ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Das ist ein irres Projekt, das ich da entdeckt habe jetzt für mich und wo ich lange dabei werden will. Ich hoffe, sie werden irgendwann meine Zug-Controller unterstützen, weil das wäre schön.
Ja, weil genau wegen so einem Spiel habe ich halt vorhin meine Frage gestellt, ne? Weil hier ist es ja jetzt nicht nur so, dass sich das optisch natürlich ganz deutlich abhebt und viel realistischer und detailgetreuer ist, aber eben auch von der Simulation wirkt es ja wesentlich komplexer als jetzt Danger the Go.
Na ja, gut, bei Danger the Go bist du halt nur Zugführer, hier bist du ein ganzer, hier managst du halt deine komplette Karriere.
Ne? Aber Danger the Go wirkt da relativ eindimensional dadurch einfach.
Ja, das ist so. Das ist so. Ja, hier hast du halt einen kompletten Zugspielkasten. Mhm. Wie wenn du als Kind deine Zugteile von der Zugbahn halt ausschüttest. Und das Einzige, was du hier nicht verändern kannst, sind die Strecken an sich. Die sind halt vorgegeben, weil diese Industriewege halt da sind. Aber auch da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt auch einen Sandbox-Mode, mit dem habe ich noch gar nicht groß rumgespielt. Es gibt auch ein Feuerzeug und wenn du später deine Propangas-Container da umherfährst und dann das Feuerzeug aus Versehen rausholst, dann explodiert alles um dich rum. Das ist etwas, was oft genommen wird in den Trailern, obwohl das gar nicht großartig passiert. Aber wer einmal bei Gewitter und Nacht in Derail Valley unterwegs gewesen ist, weiß, was auf einmal für eine geile Atmosphäre aufkommen kann. Das habe ich zuletzt so in dem Maße erlebt in Red Dead Redemption 2. Das möchte ich als Vergleichsobjekt hier wirklich herbeiholen, wo auf einmal so eine irre Atmosphäre aufkommen kann, so nach dem Motto, boah, ist das geil realistisch hier gerade. Überall blitzt es und donnert es und der Regen kommt runter und hier ist diese ganze Maschinerie am Arbeiten. Das hatte ich zuletzt in Red Dead Redemption, wenn ich da mir einen Unterschlupf gesucht habe, einfach weil ich dachte, ich will hier nicht mehr umherreiten. Es ist so nass und kühl, ich will jetzt einfach hier sein und die Zeit voranschreiten lassen, bis das Wetter wieder schöner wird. Obwohl das ja Quatsch ist, es hat ja keine großartigen Auswirkungen in Red Dead Redemption. Aber das finde ich immer geil, wenn so ein Spiel es schafft, mich immersiv so krass reinzuziehen, dass ich Dinge tue, nur so rollenspielmäßig, die überhaupt nicht vorgesehen sind.
Also sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ich bin ja nicht so der Simulationsspieler, muss ich gestehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich da eine gute Atmosphäre entwickelt. Wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen Bilder auch noch dazu anschaue, verstehe ich, dass dir das Spaß macht. Im Gegensatz zu Danger the Go, bin ich ehrlich. Nochmal dazu. PlayStation-Optik, also ich finde generell frühe 3D-Grafik, finde ich, also es hat eine bestimmte Ästhetik, die ich irgendwie interessant finde, aber spielen kann ich das heute nicht mehr. Ich brauche so einen rosaroten Remake-Blick da drauf, weißt du? Dass das halt diese PlayStation-Ästhetik nimmt, aber so ein bisschen aktuellen Geflogenheiten anpasst. Und da, also mit alter PlayStation 1-Grafik kann ich leider gar nichts anfangen. Deshalb hat mich das so interessiert,
ich finde die richtig schön. Aber ich kann natürlich auch allein die Scanlines, ich spiele das ja auf Original-Hardware, das heißt dann auch mit so einem PVM-CRT-Monitor, wo die Scanlines halt auch viele der Schwächen, sage ich mal, kaschieren. Und man sieht halt nur da so richtig, wie das halt damals auszusehen hatte. Und man sieht vieles auch nicht so schlecht aus. Ich muss auch sagen, von den Soundeffekten her, immer wenn ich Danger the Go auf der PlayStation 1 und 2 spiele, finde ich irgendwie, die Soundeffekte sind da fast noch am besten. Zumindest sind sie am charmantesten und am so, dass sie mir halt im Ohr hängen bleiben. Auch die Ansagen, die dann während des Zugfahrens zum Beispiel kommen, sind so einzigartig und atmosphärisch, dass ich die fast am schönsten finde. Die wurden danach nie wieder so cool gemacht. Die mögen realistischer geworden sein, aber ich finde sie da eigentlich am geilsten.
Ja, auf jeden Fall interessant. Es transportiert einen in eine andere Zeit, wenn man so ein Spiel sieht. Ich finde es schon, es hat auf jeden Fall was, aber ich glaube, ich kann das heute nicht mehr so gut spielen. Das geht mit Super Nintendo Grafik viel einfacher für mich. Das kann ich leichter hinnehmen.
Vielleicht würde dir die Optik von dem kommenden Spiel, was ich hier noch ganz kurz anspreche, auch gefallen. Pocket and Zoom heißt das Ganze. Das ist ein Spiel von einem Studio, das oh Gott, wie führe ich das ein? Da spielt man einen ATC-Controller. Weißt du, was ein ATC-Controller ist? Oder ein ATC-Job? Am Flughafen sagen, wann ein Flugzeug abheben kann, wann es in den Taxi-Mode gehen soll, wo es parken darf, wo es langfahren muss, damit es nicht mit anderen Flugzeugen zusammenstößt. Da gab es eine Reihe an Spielen, die um 2012 rauskamen auf dem iPad. Da konnte man dann so schön die Fluglinien einfach einzeichnen mit dem Finger. Das war eine kleine Innovation, die hat da Spaß gemacht. Und ein bisschen früher gab es Spiele für die PSP, wo man auch sowas Ähnliches gemacht hat, allerdings da mit Button-Controls. Und das gleiche Studio, das diese PSP-Spiele damals gemacht hat, hat jetzt Pocket and Zoom auf Steam rausgebracht. Und da hat man jetzt so wie bei Toad's Treasure Tracker 2,5D-Karte, so möchte ich es nennen, in einem Comic-Look und kann sagen, wo die Flugzeuge halt landen sollen und wo sie parken sollen. Ist ein super simples Knobelspielprinzip. Man muss halt aufpassen, dass keine Flüge zusammenstoßen oder so und dass man da alles kaputt macht. Und hat eine sehr wohlige Casual-Vibe. Könnte man auch auf dem iPad spielen. Und das Hauptmenü davon hat eine wunderschöne, tolle Musik. Die hören wir uns jetzt an, bevor es gleich mit den News weitergeht. Das ist die schöne. Die macht gute Laune, oder, Basti?
Die macht ist fantastisch, Laune. Ja. Da bekommt man auf jeden Fall Lust auf das Spiel.
Guckt es euch mal an. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich kann es empfehlen. Ich hab sehr viel Spaß damit. Kostet nur 15 Euro auf Steam. Ist auf jeden Fall gut investiert, wenn ihr sowas mögt. So, wer hat auch investiert? PlayStation hat investiert. Und zwar in Jade Raymond. Die hatten ja Haven Studios gekauft, beziehungsweise mitgegründet. Jade Raymond hat das gemacht. Und die ist jetzt aber wieder gegangen. Wartet gar nicht mehr, bis das Spiel fertig ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Jade Raymond hat gerade einen schlechten Lauf, was so ihre Spiele angeht. Mhm. Die ist nie da, wenn die Dinger dann am Ende erscheinen. Die arbeiten gerade an Fair Games. Das wird so ein Heist-Spiel, wo man das Geld irgendwie Robin Hood-mäßig fairer unter der Bevölkerung verteilen soll. Man weiß noch nicht so richtig, was es werden soll. Sony hat ja eh ein paar von deren Projekten nach dem Concorde-Desaster letztes Jahr gestoppt. Mhm. Ja, und was jetzt hiermit passiert, mal abwarten. Ich hoffe, dass es noch erscheint.
Ich finde es irgendwie interessant, wenn man sich Jade Raymonds Karriere so anschaut, weil die, glaube ich, seit einiger Zeit so ein bisschen Probleme nicht in dem Sinne, sie bekommt ja immer irgendwelche hohen Positionen, aber dass ihr Studio mal wieder ein Spiel rausgebracht hat, ist halt echt lange her. Ne, die war ja bei EA Motive, die haben doch unter anderem diese Star Wars 1313 oder wie man das nennt, glaube ich, aufgefangen und versucht, ein neues Spiel daraus zu entwickeln.
Exakt.
Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann war sie ja bei Google die Spielverantwortliche, als die Google Stadia gelauncht haben. Das hat ja dann auch nicht so richtig funktioniert. Und jetzt ist hier der nächste Schritt, der nicht so ganz aufzugehen scheint. Und generell Sonys Multiplayer-Vorhaben steht jetzt auch nicht so unter den besten Sternen, würde ich sagen. Dass da jetzt so viel gescheitert ist oder eingestellt wurde, Das ist schon krass. Und da sollte man sich fragen, also generell ist halt auch einfach dieser Multiplayer-Markt schwierig, da jetzt immer vorzustoßen, irgendwie ein neues Spiel zu haben, das dann noch ankommt. Da gehört, glaube ich, auch einfach viel Glück dazu. Und es kann nicht alles ein Helldivers 2 sein. Und ja, dass das jetzt sozusagen ein weiteres Problemkind ist, wo man nicht so richtig weiß, okay, was wird's denn letztendlich und wie wird's denn? Weil was ja auch gemunkelt wird wegen Jade Raymonds Abgang ist, dass diese Playtests, die ersten, die stattgefunden haben, die internen zu diesem Spiel, dass da das Spiel auch einfach nicht so gut angekommen ist und dass die Qualität da nicht ganz ausreicht.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich muss aber immer, wenn ich, also es ist total billig, aber immer wenn ich Jade Raymond allein den Namen sehe oder ihr Gesicht sehe, muss ich halt direkt an Assassin's Creed 1 denken. Und das war halt schon eine geile Zeit. Das fand ich damals so spannend, als das erschienen ist. Das war sehr prägend für mich.
Ist auch halt gar nicht so einfach, ne? Also man kann da jetzt ja auch nicht irgendwie sagen, die alleinige Schuld liegt bei ihr oder so, weiß man nicht. Man kennt ja den Insight nicht. Ja. Ich finde es halt interessant und da merkt man, wie kompliziert und schwierig sowas auch ist, ne? Wenn du dann einfach ein neues Studio, neues Team hast, die dann irgendwie in die richtigen Wege zu leiten, dass nachher ein gutes Spiel bei rauskommt, ist halt auch einfach, da merkt man, es ist keine einfache Arbeit und es gehört bestimmt auch ein Quäntchen Glück dazu, dass nachher die richtigen Leute zusammenkommen und an so einem Spiel arbeiten.
Mhm. Apropos die richtigen Leute, die an Spielen arbeiten. Hideo Kojima ist, glaube ich, ganz zufrieden mit seiner Spielografie oder wie man das nennt. Ja. Und hat aber jetzt, der ist, wusstest du, wie alt der ist,
Hideo Kojima? Nee, tatsächlich auch nicht. Ich war super überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja, sagst du
sagst. Ja, er ist frisch anscheinend 60 geworden.
Ja.
Und ja, Asian Jeans, ne? Also, das sieht man ihm nicht so an. Ich finde, er ist da sehr frisch geblieben. Und es hat mich auch sehr überrascht, als ich das die Tage gehört habe. Und das Alter hat ihn jetzt so ein bisschen auch ins Grübeln gebracht, scheint es. Dass er überlegt hatte, also er hat in einem Edge-Interview, also dieser, das ist ja eine britische Videospielzeitschrift, eine sehr prestigeträchtige, langlebige, und da hat er ein Interview gegeben. Und da ging es unter anderem darum, dass er während der Corona-Zeit anscheinend ein bisschen schlimmer erkrankt ist und sich währenddessen ein bisschen Gedanken gemacht hat, okay, hey, was will ich eigentlich mit meiner restlichen Zeit auf diesem Planeten noch so anstellen? Und da hat er unter anderem gesagt, dass er schon einen USB-Stick für seine MitarbeiterInnen vorbereitet hat mit weiteren Spielideen, wenn es denn irgendwann so sein sollte, dass er nicht da ist. Und dass die da halt sozusagen noch weiter mit neuen Spielen experimentieren können, weil er nicht möchte, dass da jetzt letztendlich immer nur die alten Marken ausgeschlachtet werden. Und es auch dahingehend interessant, das hatten wir uns, glaube ich, letztes Mal, als wir über ihn gesprochen haben, auch schon gewundert, dass er ja gerade an super vielen Projekten arbeitet. Jetzt kommt ja bald Death Stranding 2 im Juni raus. Dann hat er diesen Spionage-Stealth-Titel für PlayStation in Arbeit und dann noch dieses horror-eske Spiel für Xbox. Also das sind gerade drei Spiele alleine, an denen er mitarbeitet zumindest. Und das unterstreicht das vielleicht nochmal, ne? Dass er da sozusagen sich Gedanken gemacht hat, oh, ich will jetzt noch ein bisschen was machen. Und das fände ich ganz spannend, dass man da so soweit jetzt ins Grübeln kommt und darüber nachdenkt, was man eigentlich machen möchte. Und auch ganz interessant bei diesem Interview war, dass ihm die Regisseurkollegen Guillermo del Toro und Nicholas Winding Refn, die ja auch in Death Stranding vorkommen, davon abgeraten haben, ins Filmbusiness zu wechseln, weil das natürlich auch was ist, das A, naheliegend ist, weil er ja eh mit Hollywood sehr verbandelt ist und auch mit vielen Schauspielern, dass er viele Schauspieler kennt und mit denen ja auch zusammenarbeitet, dass da dieser Schritt auf jeden Fall immer in Überlegung war, aber dass die ihm gesagt haben, nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn du Spiele machst.
Und ja, das fand ich auch super spannend. Er hat nämlich selber auch wieder gesagt, dass ihm vielleicht halt nur noch 10 Jahre bleiben, um Spiele oder Filme zu machen. Mhm. Also für ihn ist das echt so immer noch so, ich weiß nicht, ob er es durchhält, sag ich mal, bis ins ganz hohe Alter, ohne, er hat ja noch keinen Film gemacht. Er hat halt Spiele gemacht, die sehr viel Film beinhalten, aber er hat noch, es gibt, glaube ich, noch keinen exklusiven Hideo Kojima-Film.
Nee, wüsste ich auch nicht.
Ja, mal sehen, ob er da stark bleibt oder ob er sich den guten Ratschlägen unterwirft. Ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich bin jedenfalls immer wieder fasziniert, habe ich ja schon mehrfach im Brunch zugute gegeben. Zum Besten gegeben, dass ich.
Ja, mit 60, ne? Noch so kreativ und auch krass. Bock haben, irgendwie immer was Neues zu machen, das ist schon Respekt.
Vor allen Dingen, dass er auch sagt, und damit kommen wir zum nächsten Thema, er möchte halt gerne anecken. Er möchte gar kein Produkt für jeden machen. Es gibt, das wissen vielleicht einige nicht, nicht nur wir testen Spiele hier bei InsertMoin und natürlich auch bei IGN und ganz viele andere Formate, die noch übrig sind, sondern es gibt
zum Beispiel
auch sogenannte
Game Two
zum Beispiel, genau. Es gibt auch sogenannte Test-Reviews, wo Leute eingeladen werden, dann ganz strikte NDAs unterschreiben müssen und dann ein Review schreiben, das dann nicht veröffentlicht wird, sondern nur für den internen Gebrauch ist. Und das gibt es für Death Stranding 2. Witzigerweise wird darüber normalerweise dann aber nicht gesprochen. Hideo Kojima sagt trotzdem, ja, natürlich, wir haben diese Test-Reviews gemacht und die sind ganz hervorragend. Death Stranding 2 schneidet besser ab als der erste Teil. Und das gefällt ihm aber gar nicht. Er wollte ja auch ein bisschen anecken wieder und irgendwie finden die das alle viel, viel zugänglicher als den ersten Teil. Interessanter Marketing-Move entweder oder halt einfach auch nur ein Typ, der dem es egal ist, was er sagt oder nicht. Und der das lasse ich jetzt einfach mal offen für die Interpretation von euch da draußen. Selten wird darüber gesprochen. Hier hat er jetzt darüber gesprochen und finde ich aber irgendwie auch geil. Also ich mag es halt immer, wenn jemand einfach seine Vision durchzieht und da ist er definitiv jemand, der wenig Kompromisse eingeht. Aber er hat gesagt und sich eingestanden, ja, die Kämpfe in Death Stranding 1 waren auch ein bisschen zu fummelig und da ist er jetzt für den zweiten Teil, hat er da einen größeren Fokus drauf gelegt, dass sein Team da noch mehr Arbeit reinsteckt und das ein bisschen flüssiger sich alles anfühlt. Freue ich mich drauf.
Man muss ja auch sagen, ne, diese Äußerung, die er da getätigt hat, ist natürlich auch eine sehr bequeme Situation, in der er einfach ist. Das können viele kleine Studios und kleine EntwicklerInnen einfach auch nicht riskieren, ne? Also ein Spiel zu machen, einfach, also das sogar aneckt oder das nicht jedem gefällt. Ich glaube, also gibt es natürlich gerade im Indie-Sektor, aber das ist halt auch einfach ein besonderes Standing, das Hideo Kojima inne hat. Da kann auch gerne mal ein Spiel machen, das sperrig ist und trotzdem verkauft sich's und trotzdem gucken sich das genug Leute an. Das geht, glaube ich, nicht bei jedem Studio und bei jedem, Auteuren. Mhm.
Diese Test-Reviews finde ich noch mal spannend und eine Erwähnung wert. Das könnte ja theoretisch jedes Studio machen, ne? Also, was weiß ich, Microsoft kommt raus mit Avowed, Bethesda, und Obsidian, ne? Und die sagen dann, ja, wir hatten ja die Test-Reviews ganz hervorragend, viel besser als Outer Worlds. Macht aber ja keiner. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, weil am Ende bringt es ja nichts, wenn es am Ende die echten Reviews nicht wirklich genau widerspiegelt. Entweder bist du dir damit halt komplett sicher, dass es auch genauso bei den anderen Reviews wirklich sein wird. Oder es ist halt was, wenn das jeder macht, dann ist es auch wieder, ist die Bedeutung gleich null. Wenn jeder vorher sagt, in den Test-Reviews ist alles super gelaufen.
Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Death Stranding 2. Ich habe jetzt gerade, witzigerweise, weil ich irgendwo an einem Level bei Bionic Bay dann frustriert war, dachte ich mir so, ah, oh, nee, komm, jetzt mache ich eine entspannte Pause und habe erstmal Death Stranding wieder angemacht und nochmal meine Pakete ausgetragen. Ja, ich habe es jetzt lange liegen lassen, einfach weil ich nicht die Zeit gefunden habe. Aber das will ich auf jeden Fall noch versuchen durchzuspielen, bevor Death Stranding 2 kommt. Weil ja, da habe ich auf jeden Fall Blut geleckt. Da hast du mich gut angefixt.
Geil.
Und bin wieder so ein bisschen zu Hideo Kojima. Ich habe wieder zu Kojima zurückgefunden.
Sehr schön, das freut mich. Du findest ja nichts zur Switch. Wir haben noch vor dem Podcast kurz drüber gesprochen. Du holst ja keine Switch 2. Das finde ich bemerkenswert. Das sollten alle da draußen hören. Vielleicht ist das ja eine sehr wichtige Meinung. Und ihr sagt euch, wenn der Basti das nicht holt, dann ist da was dran. Dann warte ich da auch noch ein bisschen.
Ja, na gut, also die verkauft sich ja trotzdem wie geschnitten Semmel, sagt man, glaube ich.
Genau so sagt man.
ja, aber bei mir ist es halt ja trotzdem genauso wie bei wahrscheinlich vielen. Man überlegt halt, ne, okay, ist mein Geld da wirklich gut angelegt? Und ich bin eigentlich gut versorgt, was Konsolen angeht und für was die Switch 2 angeht, da brauche ich noch ein paar Argumente mehr als nur ein Mario Kart World und Donkey Kong Bonanza, bin ich ehrlich.
Das wird so geil, wenn Bonanza so der absolute Überflieger jetzt doch wird. Da sind ein paar Leaks gewesen, ich will die gar nicht spoilern hier für Leute. Aber da, was man da gesehen hat, das klingt für mich jetzt doch wieder irgendwie cool, irgendwie sehr interessant. Da geht es um den Kompagnon, den der Donkey Kong dabei hat.
Okay.
Das ist irgendwie ein ganz netter Twist.
Ja, also ne, neugierig bin ich auch und ich glaube auch, dass beide Spiele gut werden. Also ich habe auf beides schon wirklich, wirklich Lust. Aber nicht so viel Lust, dass ich mir denke, okay, ich muss es jetzt unbedingt vorbestellen.
Man muss ja auch realistisch bleiben. Im Juni hast du halt für eine Sache Zeit. Entweder den Switch 2 Launch oder Death Stranding 2.
Kommt ja beides im Juni. Und raus. Die Reste Elden Ring Nightreign, die da wahrscheinlich auch noch fällig sind.
Da aber bin ich auch sehr gespannt, wie das ankommen wird. Also wir werden es für euch auch im Detail anzocken und sind natürlich auch sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Aber ich möchte jetzt zu diesem Punkt auch nicht ausschließen, dass das erste From-Software-Projekt wird seit langem, was auch kommt und geht. Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, Elden Ring Nightreign kann Ich finde schon, das Add-on zu Elden Ring ist nicht so eingeschlagen, wie sich das vielleicht From Software erhofft hatte. Klar, bei den Kritikern auf jeden Fall, bei den Hardcore-Fans auf jeden Fall. Aber Elden Ring Base Game war insgesamt ein viel größerer Erdrutsch in der Gaming-Szene als das Add-on. Das hat nicht mehr so viel mitgenommen.
Ja, ist aber, glaube ich, auch ein bisschen Natur der Sache. Ne? Also ein DLC wird immer weniger gespielt als das Hauptspiel. Elden Ring an sich ist ja auch schon echt ein umfangreiches Spiel und nicht alle haben es durchgespielt und sagen sich dann, ach klar, dann nehme ich jetzt noch den Zusatzinhalt dazu. Aber ich glaube, also grundsätzlich war es schon ein erfolgreicher DLC-Launch für From Software. Ich habe jetzt die Zahlen nicht und kann jetzt nicht vergleichen, wie das bei anderen DLCs war. Aber ich würde sagen, dass alle DLCs natürlich deutlich schlechter abgeschnitten haben als die Hauptspiele.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man tatsächlich auch einen DLC-Vergleich macht, ich glaube, an den Atorias-DLC vom ersten Dark Souls wird es eh schwer ranzukommen. Der lief ja echt super. Der ist quasi so, dass den gefühlt jeder gespielt hat, der mit Dark Souls richtig viel gemacht hat. Aber genau, schon die
richtig
DLCs,
viel gemacht hat.
Ja, die DLCs zum zweiten Teil wüsste ich jetzt persönlich gar nicht. Da wurde ja eher so das ganze Spiel nochmal overhauled, dass es besser wurde. Und vom dritten?
Da gab es drei Stück. Da gab es drei DLCs bei Teil 2. Ja, das waren diese Multiplayer, die so auf am besten mit mehreren Spielern gleichzeitig gespielt werden sollten. Ah, ich habe sie alleine gespielt, das war ein Pain.
Es war ein Pain. Wie bist du da? Hast du eine Dark Souls-Reihenfolge für dich intern?
Also, wie ich gespielt habe oder wie ich empfehlen würde?
Wie du empfiehlst oder wo du sagst, das war das Beste eigentlich auch jetzt noch. Wenn ich jetzt eins spielen müsste, würde ich das spielen.
Also, ich habe gerade genau das mit meiner Freundin ja gemacht und die habe ich über Elden Ring auf jeden Fall gekriegt. Einfach, weil es meiner Meinung nach das zugänglichste ist, natürlich auch technisch dann vergleichsweise das sauberste. Und du hast halt immer die Möglichkeit, wenn du irgendwo nicht weiterkommst und du hast einen Roadblock, okay, dann erkunde ich halt irgendwo anders die Welt weiter. Und das hat halt wahnsinnig geholfen und hat sie auch richtig motiviert. Also ich finde, Elden Ring ist ein richtig guter Einstieg, aber sonst war es immer Bloodborne, weil ich Bloodborne sehr, sehr, sehr toll finde und meiner Meinung nach das beste klassische Souls-Spiel von From Software ist.
Und bei den Dark Souls jetzt im Speziellen?
Achso, du meinst dann wirklich, okay, ja, dann wird es schwieriger. Dann würde ich würde wahrscheinlich heute mit 3 gehen, weil es auch da wieder das technisch sauberste ist.
Es ist das Bloodborne-eskeste Dark Souls von allen.
Und es ist ein bisschen schneller. Ja, das ist halt einfach die, also natürlich ist Dark Souls 1 im Kern das fantastischste Spiel aus der Dark Souls-Reihe, aber ist halt in die Jahre gekommen und da merkt man schon, es ist halt ganz schön aneckt. Deshalb würde ich das, glaube ich, jetzt neuen SpielerInnen nicht empfehlen direkt.
Es ist halt das Fantastischste auch in vielerlei Weise. Ich fand Dark Souls 3 schon irgendwie so leicht weichgespült von der Formel her.
Absolut, absolut. Und der war ja auch, ne, dass sie dann noch mal Anno Londo, ich weiß jetzt kein Spoiler, noch mal eingebaut haben und so. Das ist natürlich was Schönes irgendwie für Fans. Also ich mochte es, aber es war auch gleichzeitig so, oh, okay, es fühlt sich jetzt an wie die Call of Duty-Fizierung von Dark Souls. Ja. Aber das wussten sie auch selber. Das ist das Schöne an From Software. Also die haben es gemacht, aber danach war auch vorbei mit Dark Souls erstmal. Ja. Das finde ich ist ein guter Move.
Vielen Dank, Basti, für diese wunderbare Vorlage für die Überleitung. Denn diese Call of Duty-Fizierung, die gab es ja auch bei Fatal Fury City of the Wolves, dem 3D-Beat'em-up, das auf dem geilen Garou Mark of the Wolves von 1997 basiert, das die Arcades und das Neo Geo erobert hat. Ein absoluter Klassiker unter den 2D-Fightern. Das hat ja dieses Sequel bekommen, dieses Jahr Fatal Fury City of the Wolves. Und da gab es Marketing-Deals mit World Wide Wrestling und was weiß ich nicht, also Boxer waren da drin und war da nicht sogar Ronaldo drin? Irgendwas richtig
natürlich,
Dummes.
Natürlich, ein spielbarer Charakter, das ist super.
Das fand ich schon da blöd und hey, ich war nicht der Einzige, der das doof fand. Das Spiel liegt nämlich richtig schlecht bei den Verkaufszahlen und auch bei den aktiven Spielern ist es weit von Zahlen von einem Street Fighter 6 entfernt oder einem Tekken 8. Also es ist, mit anderen Worten, es floppt gerade. Weswegen der SNK-CEO nach nur 4 Jahren eben schon wieder, Step Down, aber eigentlich wurde er wahrscheinlich gefeuert. Ne? Also musste sich zurückziehen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht mit SNK. Ich liebe die Firma ja sehr für vieles, was sie in der Vergangenheit getan haben, aber im 3D-Zeitalter wollen sie irgendwie nicht so richtig ankommen. Ja. Das tut mir auch so leid, aber das Spiel, das ist das Geile, das Spiel ist ja sogar gar nicht schlecht, ne? Aber nur diese Marketing-Sachen haben es für mich so unsympathisch gemacht und ich finde, die passen halt auch so gar nicht. So kann man eine Fanbase, und das ist halt eine Nischen-Fanbase, die dahinter ist, kann man halt auch verprellen mit so einem Kack. Und dann ist es überhaupt nicht zielführend gewesen, da diese Finanzdeals zu machen. Das Spiel hätten sie auch anders auf den Markt gekriegt.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr sonderbare Marketingkampagne, die die da gefahren haben, wo ich auch finde, dass das mit der Markenidentität irgendwie gar nicht zusammenpasst. Ja. Also weiß ich nicht, ob da sowas wie Fortnite Inspirationsquelle war. Bei leider Fortnite denke ich mir auch stellenweise schon, ey, was kommt denn da alles zusammen? Aber irgendwie passt es halt noch. Und auch die Community, die dahinter steht, die empfängt sowas halt irgendwie dankbar. Aber bei einem Fatal Fury und bei einem SNK-Spiel dann sowas wie ein Cristiano Ronaldo auftauchen zu lassen, ist halt einfach seltsam. Also ganz verstanden habe ich das nicht.
Und bei Call of Duty ist ja das Gleiche. Was machen diese ganzen Hip-Hopper und Rapper als Charaktere und Voice-Over in Call of Duty? Also beim besten Willen, ich finde das sogar eigentlich, ich will jetzt nicht sagen pietätslos, das ist ja alles lächerlich, das ist ja Videospielkram. Aber es ist, das passt für mich mit diesem Kriegsszenario und allem und es ist ja Multiplayer, aber trotzdem, es passt für mich alles nicht zusammen und es schreckt mich richtig ab, das überhaupt auszuprobieren, weil ich es aktiv schlecht und miserabel empfinde, das überhaupt zu verbinden. Man ist ja, das ist so hier wie diese Nutella- und Käse-Debatte so ein bisschen. Keine Ahnung.
Ja, nee, stimmt schon. Ich finde es auch immer befremdlich, wenn ich dann, also ich spiele beide Spiele einfach nicht aktiv. Ich bin generell nicht so der große Multiplayer-Spieler. Und immer, wenn ich dann irgendwo Screenshots sehe oder Meldungen, also vor allen Dingen die Screenshots, wenn ich es dann nachher visualisiert sehe, wie irgendwelche Stars oder SängerInnen oder so und dann plötzlich da mit einer durchgeladenen AK-47 oder keine Ahnung was rumstehen, bin ich immer so, hä? Das ist jetzt eure Idee? Das ist gut? Aber vielleicht funktioniert es. Es ist halt ein bisschen das Anbiedern mit aktueller Popkultur, das halt nur in einem Kontext, der ja ungewohnt ist.
Es gibt das ja auch in guten Beispielen. Also ich fand zum Beispiel bei NBA Jam 1995, fand ich es cool, dass man als Bill Clinton spielen konnte. Ne? So mit den großen Köpfen und so ein paar Stars, die da halt versteckt waren. Das fand ich witzig.
Aber da passt es auch tatsächlich. Und ich glaube, das ist, also da war es ja auch in dem Sinne, also das wird ja kein Werbedeal gewesen sein.
Nee, genau. Ja, da war halt kein Geld hinter, das war halt ein Gag.
Genau. Ja. Das ist halt hier nochmal anders. Ich glaube da, also auch gerade, weil bei SNK auch viel mit Saudi-Arabien, also das, die haben ja Investoren aus Saudi-Arabien dabei. Und da wird halt dadurch einfach viel Geld reingeflossen sein und das wird eine wahnsinnige, ja, durchtriebene Marketingkampagne gewesen sein, auch eben mit WWE etc. Da steckt halt gar kein Fun hinter. Das ist nur, blanke Zahlen und okay, wie schaffen wir es, diesen Titel irgendwie als neues Ding zu etablieren? Aber das hat nicht funktioniert. Mhm.
So, da sind wir durch mit dem Brunch für heute. Da waren aber viel Games dabei, war viel.
Viel Zug.
Viel Zug, ja, da war viel Zug da drin. Es kommt, ich sehe gerade, es gab noch ein Zugspiel.
Oh.
Ich bin gerade bei den aktuellen Releases. Was haben wir denn hier noch? Kommt noch was im Mai? Precinct ist ja raus. City Bus Manager, das gucke ich mir gerade an. Da fahre ich mit dem Bus umher. Doom ist erschienen, das habe ich mir einfach nicht angeguckt, nachdem so viele mittelmäßige Meinungen geäußert wurden. Unter anderem deine.
Also sehr gemischt, ne? Also es gibt auch Leute, die finden es fantastisch und halten es für eins der besten Dooms überhaupt. Also vielleicht solltest du neugierig sein und trotzdem mal anspielen.
Nachdem es jetzt mehrfach schon billiger Returnal-Abklatsch genannt wurde und ich Returnal halt sehr liebe, aber noch nicht durchgespielt habe, will ich, glaube ich, erst Returnal durchspielen.
Oh ja, unbedingt. Oh, hier, Returnal-Koop. Das müssen wir machen.
Ja, wenn du Bock hast.
Muss es noch mal installieren, also theoretisch.
Ja, das dauert eine Weile, aber gut. Also wir laden jetzt Returnal runter und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns entweder bei einem der Casts, die in der Woche erscheinen, oder nächste Woche wieder beim Brunch. Macht's gut.
Tschüssikowski. Das machen wir. Tschüss.